Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Mein Name ist Eva Mühlbacher. Ich bin Schriftstellerin, Lehrerin, Literaturbegeisterte. Herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mittwochs bei Goethe. Es ist meine letzte Folge vor der Sommerpause, also in diesem Studienjahr. Und wir haben uns das Thema Mutterschaft vorgenommen. Dazu habe ich euch einen Roman aus dem 20. Jahrhundert mitgebracht. Der heißt Medea Stimmen und stammt von der Schriftstellerin Christa Wolf. Ja, die Geschichte von Medea aus der griechischen Mythologie kennt wahrscheinlich jeder von euch. Medea als Wahnsinnige, die ihren Bruder und ihre beiden Söhne tötete. Bei der Schriftstellerin Christa Wolf aber klingt das im 20. Jahrhundert so ein bisschen anders und das schauen wir uns jetzt gleich an. Christa Wolf ist eine Schriftstellerin aus der ehemaligen DDR. In ihrem Werk beschäftigt sie sich viel mit Themen, die Frauen betreffen. Besonders oft geht es um den Lebenszyklus der Frau. Also eigene Geburt, Menstruation, Geburt, dann als Mutter sozusagen, Mutterschaft, Menopause und Tod. Ihr Roman, das zeigt uns schon der Titel, wird von Stimmen getragen. Es sind Stimmen der Vergangenheit, genauer gesagt aus der griechischen Mythologie, die uns die Wahrheit berichten wollen und ihre Version der Geschichte erzählen. Die Stimmen im Roman gehören Medea, Jason und Glauke. Der Roman beginnt am Königshof der Korinther, also steigen wir direkt in die Geschichte ein. Es gibt dann ein paar Rückblenden, um die Vorgeschichte kennenzulernen. Aber zu diesem Zeitpunkt sind Jason und Medea schon aus ihrer Heimat Kolchis geflohen und haben das goldene Vlies im Gepäck. Wir können uns vielleicht daran erinnern, dass sie dazu Medeas Vater überlisten mussten. Also Medea hat Jason geholfen, dieses goldene Vlies zu bekommen. Und die beiden sind ein Liebespaar geworden. Jason will eigentlich seinen Platz als Königssohn, also dann als künftiger König in Iolkos einnehmen, also in seiner Heimat. Das funktioniert aber nicht und also wird dort nicht wirklich anerkannt und deshalb stranden die beiden sozusagen in Korinth. Korinth ist fremd und ganz, ganz anders. Es ist reich, sehr zivilisiert sozusagen und steht in einem krassen Gegensatz zu Medeas Heimat Kolchis, was so ein bisschen ursprünglich ist und sehr, ja, savage sozusagen. Medea ist zum Zeitpunkt ihrer Ankunft bereits hochschwanger mit ihren Söhnen und die beiden nehmen an einem Fest teil. Und dabei sieht Medea, wie die Königin Korinths, Merope, sich hinausschleicht. Und sie folgt ihr heimlich und sieht, dass die Königin irgendwie so neben einer Tür stehen bleibt und zu weinen beginnt. Und als die Königin dann weitergeht, geht Medea an die Stelle und ertastet ein Kinderskelett. Und sie schließt daraus, dass es sind wahrscheinlich die Überreste der Tochter der Erstgeborenen Iphinoe, um die Mutter hier trauert. Medea freundet sich im Laufe der Zeit in Korinth nicht mit vielen Leuten an, aber mit der zweiten Königstochter, nämlich Glauke. Und die hat ab und zu epileptische Anfälle und alle halten sie für verrückt. Das ist eine ungeliebte Tochter, aber Medea ist eine Heilerin und eine Zauberin und sie hilft ihr, ein bisschen besser mit diesen Anfällen umgehen zu können. Ganz in der Tradition der Psychoanalyse findet sie dann auch heraus, dass diese Anfälle wahrscheinlich durch ein Trauma ausgelöst wurden und das könnte sogar die Entführung und Ermordung der eigenen Schwester gewesen sein, die Glauke da mit ansehen musste. Medea macht sich am Hof in Korinth durch ihre eigenständige Art zu denken immer mehr Feinde. Hinter ihrem Rücken wird sie dann zur Hexe gemacht und verleumdet. Und da Jason und sie sich schon längst entfremdet haben, die sind als Paar nicht mehr so stabil, gibt es nun eine Möglichkeit für Jason. Er kann Medea nicht helfen, er interessiert sich dafür auch nicht besonders, aber er hat ein anderes Ziel vor Augen. Wenn er selbst nicht König werden kann, dann könnte er doch wenigstens König in Korinth werden. Das geht aber nur dann, wenn er eine Königstochter heiratet. Und die Wahl fällt auf Glauke. Es ist die letzte, die übrig geblieben ist. Und ihr Vater willigt ein und sagt, ja, Jason soll Glauke heiraten. Und Medea soll durch eine Intrige in die Verbannung geschickt werden. Bevor sich Medea jedoch fortbegibt, schenkt sie Glauke ein weißes Kleid als Hochzeitsgeschenk. Und dieses Kleid ist mit einem Zauber belegt, der Glauke wieder klar sehen lässt. Und die junge Frau trifft ihre Entscheidung, lenkt ihre Wachen, die sie immer begleiten müssen, geschickt ab und begeht Suizid, indem sie in den Brunnen springt. Wenig später dann lebt Medea mit einer Freundin Lyssa in der Verbannung und eines Tages erreicht sie die Nachricht, dass ihre beiden Söhne von den Korinthern gesteinigt wurden. Dieser Mord wird ihr zur Last gelegt, ebenso wie der Mord an Glauke und an ihrem eigenen Bruder schon von früher. Und man erzählt sich, der Mantel, den sie Glauke geschenkt hat, sei vergiftet gewesen. Und so soll Medea, die Zauberin der Nachwelt, in Erinnerung bleiben als Mörderin. Ja, die Motive, die hier ganz stark vertreten sind, sind Heimat und Mutterschaft. Medea fühlt sich in Korinth total fremd. Das wird gleich in den ersten paar Seiten ausgedrückt. Sie sieht da nämlich einen kleinen Baum vor dem Fenster. Aber wir erfahren, dass es nicht dasselbe wie jener ist, der in ihrer Heimat vor ihrem Fenster gewachsen ist. Dieser ist nämlich nur ein kleiner Ölbaum und der zu Hause war ein starker Baum mit vielen Ästen. Und in der Erzählung symbolisiert dieses Bild ihre starke Bindung zu ihrer Heimat Kolchis, also diese Verwurzelung zu Hause und diese vielen, vielen Äste, dieser Stamm, der niemals vergehen wird, ist einfach etwas ganz anderes als dieser kleine Olivenbaum vor ihrem Fenster. Ja, Fremdheit ist allgemein ein großes Thema im Roman. Alle Fremden werden grundsätzlich ausgegrenzt und kritisch beäugt. Jason kann sich schließlich in Korinth behaupten, also er symbolisiert ein bisschen diesen Mitläufer, der sich wie ein Chamäleon an seine Umgebung anpasst. Sein Gegenstück ist Medea, die kann sich nicht anpassen, will sich auch nicht anpassen und dadurch, dass sie auch eine Heilerin ist, ist man bei ihr natürlich sehr, sehr schnell bei der Zuschreibung, dass sie eigentlich eine Hexe ist. Ein großes Thema ist dann auch die Mutterschaft. Diese Königin, die Königin Korinths Merope, ist das Beispiel für eine still leidende Mutter, die gute Miene machen muss, wenn sie bei reich gedecktem Tisch bei dem Fest sitzt, aber in Wahrheit zerbricht sie fast daran, dass ihre Tochter getötet wurde. Ihr stiller Kummer steht im Roman für alle Mütter, die ein Kind verloren haben. Die Gesellschaft um sie herum tut so, als wäre nichts geschehen. Und als wäre das ein bisschen eine Detailgeschichte am Rande, aber für sie, für die Mutter selbst, wird nichts wieder so werden, wie es einmal war. Und auch Medea fügt sich in die Mutterrolle ein. Sie ist deutlich unabhängiger, liebt ihre Söhne sehr und umso schrecklicher ist es am Ende für sie, als Kindermörderin verleumdet zu werden. Schließlich stellt Medea für Glauke einen Mutterersatz dar, indem sie sich um sie kümmert. Also Glauke ist ja das ungeliebte Kind und als Medea kommt, sagt sie zu ihr, komm, lass uns das ansehen, vielleicht kann ich dir helfen mit meinen Heilkräften. Und dadurch symbolisiert sie für Glauke eine Mutter, die sie selber nicht gehabt hat. Wir können auch Glaukes Zerrissenheit dann später spüren, wenn sie sich nicht sicher ist, ob sie Partei für ihre Familie oder für Medea ergreifen soll. Der Roman Medea Stimmen ist sehr unterschiedlich aufgenommen worden. Die Frage, ob man einer mythologischen Figur, weiß nicht, sozusagen freisprechen kann, also es geht immer sehr viel darum, Medea ist immer als die Böse dargestellt worden und die Autorin will sie freisprechen, quasi so böse war sie ja gar nicht. Das ist eine patriarchale Erzählung. Meiner Meinung nach geht das am Sinn der Fragestellung vorbei. Eine mythologische Figur ist eine mythologische Figur. Die kann man nicht freisprechen. Sondern es ist eigentlich für mich mehr ein Charakter, in dem sich sehr viel abbildet, sehr viel zutiefst Menschliches, wie alle mythologischen Figuren. Und die kann man auch verändern, die kann man uminterpretieren, die kann man ein bisschen anpassen an die Zeit, denn sie stehen genau für das. Es stellt sich immer die Frage bei mythologischen Figuren, wofür stehen sie und wofür stehen sie auch noch in der heutigen Zeit? Meiner Meinung nach also ist es eine mutige Neuinterpretation eines sehr, sehr alten Stoffes, eine völlig andere Perspektive einmal und dabei wirklich, wirklich gut geschrieben. Es ist einfach ein exzellentes Buch. Das erneute Abtauchen in die griechische Mythologie, für jeden, der es jetzt lesen möchte, lohnt sich also jedenfalls. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und verabschiede mich hiermit in die Sommerpause. Schönen Sommer und bis zum Herbst. Tschüss und Servus.
Das war Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona von und mit Eva Mühlbacher. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Bis dann. Tschüss und Servus.